Einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Vor mir stehen sitzen eine ganze Menge Leute und hören zu und haben eine Erwartung. Aber nicht nie allein, sondern auch ich stehe vor euch mit einer großen Erwartung, weil ich nicht weiß, wie eine solche Stunde abläuft. Ich habe die nicht in der Hand, obwohl ich mich vorbereitet habe. Und auch ein Konzept ringe ich darum, dass ich das Sprechen, während ich zu euch rede, das Sprechen von ihm nicht überhöre. Deshalb gibt es hier Aussagen manchmal, die ich noch nie gedacht habe. Das erlebe ich, während ich verkündige. Das Thema bei Nacht und bei Tag. Jetzt sehe ich gerade noch Geschwister, die sind ganz neu eingeflogen. Das ist der Rüdiger und die Elke Bankratz. Wir freuen uns und die Mutter noch. Schön, dass ihr unter uns sein könnt. Das Thema bei Nacht und bei Tag. Ja, eigentlich sind wir ja gewohnt, den Tagesrhythmus nach der anderen Reihenfolge zu zählen. Da steht der Tag vor der Nacht. Nun habe ich aber gestaunt, wie oft die andere Aussage von Nacht und Tag uns in der Schrift entgegenleuchtet. Schon in den ersten Versen der Bibel wird ja berichtet, dass der Tag mit dem Abend beginnt. Haben wir immer überlesen. Dort heißt es, es wurde Tag und Nacht, sondern es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Und wir Europäer und wohl auch die meisten Staaten und Völker dieser Erde haben einen anderen Tagesrhythmus, wie der Orient und im Speziellen das Volk Israel. Bei uns beginnt der Tag immer mit dem Morgen und endet mit der Nacht. Die Bibel aber lehrt Israel, nach einem anderen Tagesrhythmus zu leben. Da fängt der kommende Tag, der neue Tag am Abend mit der Nacht an und endet mit dem Tag. Was ganz Neues, aber sehr bedeutungsvoll. Ungefähr um 18 Uhr mit dem Sonnenuntergang beginnt also der neue Tag. Der Zeitrhythmus war ja auch beim Halten des Sabbats oder den anderen Festen Israels von ganz großer Bedeutung. Ein Sabbat der Ruhe soll es für euch sein, vom Abend bis zum nächsten Abend. Sollt ihr euren Sabbat feiern? Oder wir denken auch an das Schlachten des Passahlammes. Es erfolgte beim Untergang der Sonne. Beim Untergang der Sonne zwischen den zwei Abenden. Das halten wir zunächst fest. Beim Untergang der Sonne beginnt also der neue Tag. Das Volk Israel der Gegenwart, in der Hauptsache die Orthodoxie, achtet sehr darauf, dass diese Tageseinteilung eingehalten wird. Wisst ihr wer noch? Ebenso die Gemeinden der Adventisten. Sie feiern den Sabbat ebenfalls vom Freitagabend bis Samstagabend. Und wir müssen sagen, fälschlicherweise. Weshalb? Weil die Bündnisse, das Gesetz, die Feiertage und die Sabbate zu Israel gehören und auch dort bleiben. Niemals ist der Nationengemeinde solches von Gott als Norm aufgetragen worden. Der Sonntag als Feiertag kommt in unserer Bibel nicht vor. Auch wenn wir lesen am ersten Tag der Woche, das ist alles Fälschung. Dort steht immer nur Sabbat. An einem Sabbat sehr früh. der Sonntag als erster Tag, den gibt's nicht. Das ist eine Fälschung der Schrift. Ich habe mir nun einmal einige Zeugnisse aufgeschrieben, wo die biblische Tageseinteilung deutlich herausgestellt wird. Da heißt es zum Beispiel, die Macht der Gewohnheit lässt eben auch biblische Zeugnisse nicht klar erscheinen. Apostelgeschichte 20, darum wachet und gedenket, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zuzusprechen und zu ermahnen. Evangelium, was uns anvertraut ist, worüber wir ja noch viel zu sprechen haben, ist keine Botschaft für die Massen, sondern trifft immer das einzelne Individuum von Person zu Person. Jeden Einzelnen. In 1. Thessalonicher 2,9, denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühen, Beschwerde und Erschöpfung, Nacht und Tag arbeitend. Also die Nachtschicht ist keine Erfindung der Kommunisten und sonst welcher Unternehmer, sondern die hat es auch schon im Neuen Testament gegeben. Was hat denn der Paulus? Der hat also auch nachts gearbeitet und tags immer verkündigt. Nur, dass er nicht zur Last für die Gemeinden wird. Auf dass ich euch, um niemand von euch beschwerlich zu fallen. 1. Thessalonicher 3,10, denn was für einen Dank können wir Gott eurethalben abstatten für all die Freude, wobei wir Nacht und Tag aufs Inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an euren Glauben mangelt. Das sind solche Tage. Und ich weiß, da werden manche sagen, das ist doch seelisch total überspannt, wenn sich Geschwister danach sehnen, das Angesicht einmal zu sehen, in die Augen zu schauen. Euer Angesicht zu sehen. Und Paulus sagt ja gerade, wo er sich verabschiedet, von den Ältesten zu Ephesus, als ich euer Angesicht sah, fasste ich neuen Mut. Ich weiß gar nicht warum, aber ich bekomme ja sehr viele Anrufe. Und manche sagen, Johannes, es genügt mir nur, deine Stimme zu hören, dass du noch da bist. Dass du noch da bist. Ja, in dem Alter kann Stunde für Stunde meine irdische Existenz zu Ende sein. 2. Timotheus 1,3. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag, voll Verlangen, dich zu sehen. Das habe ich nicht beachtet, dass als der Apostel Paulus diesen letzten Brief schrieb, da hatten sich die Gemeinden in Ephesus und Kolossee mit diesem großen anvertrauten Evangelium schon verabschiedet. Von Asien haben sich alle abgewandt. Und man hat den Eindruck, ich bin so glücklich und so dankbar, dass ich dich, lieber Timotheus, hab. Du bist der Einzige, der so das Evangelium erfasst hat. Ich habe sonst keinen. Voll Verlangen, dich zu sehen. Liebe Geschwister, Wenn ein Hauskreis oder eine Versammlung nur darin besteht, Informationen weiterzugeben, biblische Kenntnisse, ich sage nicht Erkenntnisse, das ist was anderes, biblisches Wissen weiterzugeben, wie das alles funktioniert, liebe Geschwister, daraus können große Köpfe entstehen. Aber Wachstum des Ganzen hin zueinander und miteinander zu ihm hin, das ist ein Prozess, was auch unsere Seele erquickt und wohltut. Wir wollen sie nicht ausklammern, weil die Persönlichkeit, die Seele eigentlich die Reflexion ist, was da im Geiste in uns abgespeichert ist. Dass wir mit einer Seele mitkämpfen in den Banden des Evangeliums, da muss ich in der Ganzheit meines Seins dabei sein. Das ist eigentlich Evangelium. Nach der biblischen Tageseinteilung liegt also die Nacht am Anfang des jeweiligen Tages. Wir Mitteleuropäer, wir zählen eben anders. Da ist die Nacht der Abschluss und das Ende des Tages. Wir sind gewohnt, früh am Morgen, also am Anfang des Tages, zu beten, die Bibel zu lesen und wohl dem, der sich dafür genügend Zeit nimmt. Mir scheint aber auch die andere Seite sehr wichtig zu sein und die möchte ich ein klein wenig beleuchten. Ich habe 30 Jahre im Drei-Schicht-System gearbeitet. Da ging es mit der Tageseinteilung sowieso durcheinander. Wenn früh um 5 der Bus fuhr, da habe ich mir keine Zeit zum Bibellesen genommen. Da hat man zu tun, dass man eben damit fortgenommen wird. Ja, Frühschicht war das. Ich suchte mir dann während des Tages oder meistens am Rest des Tages dann die Zeit, meistens vor dem Schlafengehen. Wenn ihr eine andere Zeit für passend findet, solltet ihr sie nutzen. Hauptsache ist, dass wir überhaupt einmal zur Ruhe und zur Stille kommen, zum Gebet und zum konzentrierten Bibellesen, zur Schriftlesung, zur Wortbetrachtung. Ohne diese Segensquelle der inneren Zurüstung gibt es kein normales und gesundes Glaubenswachstum. Das heißt, dass die sonntäglichen Versammlungen nicht ausreichen und nicht ersetzen können, was im verborgenen Umgang mit Gott und seinem Wort uns geschenkt wird. So, es steht also die Frage zur Beantwortung, wie wir die letzten Stunden des Tages vor dem Schlafengehen verleben und ausfüllen. All die Eindrücke, die Erlebnisse des Tages, besonders die letzten Stunden, nehmen wir nämlich mit hinüber in den Schlaf. Alles, was wir angeschaut und angehört haben, was uns bewegt und erregt hat, wird in einem Behälter, dem Unterbewusstsein, gespeichert und aufbewahrt. Die Bildschicht unserer Seele ist so empfindsam, viel, viel empfindlicher als die Speicherplätze auf dem PC, den Rechnern und dem Smartphone, wo alles registriert festgehalten wird. Das ist eine solche ungeheure Computerzentrale mit Milliarden von Speicherplätzen. Das Unterbewusstsein ist so geschaltet, dass ständig die Aufnahmetaste gedrückt ist. So, im Schlaf findet nun eine Umwandlung, eine Metamorphose, eine Transformation statt von all dem, was da während des Tages abgelagert wurde. Besonders die letzten Eindrücke hier werden am stärksten da verarbeitet. Ich habe euch das schon einmal erzählt. Wieso das bei mir ist, weiß ich nicht. Aber das ist mir jetzt wieder passiert. Ich nehme eine halbe Stunde oder vielleicht auch eine Dreiviertelstunde, nehme ich Himbeeren ab. Und hatte dazu extra einen Walkman mit Kopfhörer. Ich habe mir eine Predigt von Arthur Muhl und den Heinrich Grossmann angehört. Ja, aber was passiert da bei mir? Ich kann den ganzen Tag die Augen schließen und habe weiter nichts als Himbeeren vor mir. Den ganzen Tag. Himbeeren, Himbeeren. Auch wenn wir abends beten, auch beim Beten, verlöschen die Himbeeren nicht. Und dann bin ich jedes Mal früh dankbar, wenn sie verschwunden sind. Ich meine, aus meinem Bewusstsein. Wir können machen, denken, tun, was wir wollen. Alles läuft auf einer inneren Videokamera mit. Das Unterbewusstsein ist immer in Aufnahmestellung, auch bei dem Schlaf, auch während der Predigt. Kann ja passieren. Das ist übrigens der gesündeste Schlaf. Das ist ein guter Tipp, den ich euch geben kann. Wer unter Schlafstörungen leidet, sollte sich eine Predigt anhören, wo man sehr bedächtig und langsam und monoton redet. Keine von mir, da kannst du dich nur aufregen. Ja, aber auch jeden anderen Mist, den wir akustisch und visuell mitbekommen, wird da abgespeichert. Jeder Gedanke, ob positiv oder negativ, wird an das Unterbewusstsein weitergegeben. Da fand ich ein Wort von Salomo. Das ist wirklich ein kluger Mann gewesen. Sprüche 18. Die Worte und die verderblichen Parolen unserer Zeit, das falsch-prophetische Reden, die verführerische Philosophie sind wie Leckerbissen und sie dringen hinab in das Innerste des Lebens, in das Tiefinnerste der Persönlichkeit, in die Tiefschichten des Unterbewusstseins. Sprüche 18. Obwohl wir schlafen, obwohl wir passiv sind, findet eine Verwandlung im Inneren unseres Herzens statt. Und diese Umwandlung hat die Folge, dass die Bilder und die Erlebnisse und Eindrücke aus dem Unterbewusstsein wieder ins Bewusstsein hinein projektiert werden und im Ablauf des Tages uns beeinflussen und bestimmen, wie und was wir reden und tun. Wieder der Salomo im Hohen Lied: Ich schlafe, aber mein Herz ist wach. Der Schlaf ist nicht das Ausschalten der Persönlichkeit eines Menschen, eher sein Entfalten. Das heißt, was ich mit Bewusstsein anschaue, womit ich mich beschäftige, was mein Leben ausfüllt, das werde ich. Hiob 33. Im Traume, im Nachgesicht, wenn auf Menschen der Tiefschlaf fällt, im Schlummer, auf dem Lager, wenn sie in ihren Betten schlafen, dann öffnet er das Ohr der Menschen und versiegelt die Unterweisung, die er ihnen gibt. Können wir nur an das Unterbewusstsein denken, was da eigentlich im Schlaf abläuft. Nun sagen die Psychologen, die reden ja auch manches Richtige. Nun sagen die Psychologen, dass wir 9/10 aus dem Unterbewusstsein bestehen und leben. Und dabei lagern noch eine Menge von Erbfaktoren mit in unserem Unterbewusstsein. Der Rest von dem 19. das übrig bleibt, ist erstens das Umfeld und die Verhältnisse. An zweiter Stelle kommt die Erziehung und die Erbanlage. Und drittens unser eigener Freiraum, das zu tun, was wir wollen. Also so sind wir also gestrickt, so sagen die gescheiten Leute. Ja, ich nehme das mal an und sage es euch. Unser Sein bestände in der Mehrzahl aus dem Unterbewusstsein. 90% aller Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, 90% aller Handlungen, die wir tun, sind also aus dem Unterbewusstsein herausgesteuert. Liebe Geschwister, das ist eine ganz unheimliche Sache. Auf unser Unterbewusstsein haben wir nur so viel Einfluss. Wir haben das Unterbewusstsein nur so weit in der Hand, wie wir auf das achten, was durch unser Bewusstsein geht. Liebe Geschwister, was liegt da für eine große Verantwortung auf uns? Es könnte uns manchmal Angst und Bange werden von all dem, was da auch oft unkontrolliert, verschlungen und verkonsumiert wird. Ich möchte euch einmal ein Gebet vorlesen. Ich habe es vor vielen Jahren in einem Heft gelesen, Sprechstunde mit einer Frau. Wer das geschrieben hat, weiß ich nicht. Auf Seite 23 schreibt diese gute Frau im Gebet: Ich sage dem Herrn Folgendes. Herr, ich weiß, dass mein Unterbewusstsein etwa 19 von mir ausmacht. Und ich glaube, dass du mich geschaffen hast, also musst du auch mein Unterbewusstsein geschaffen haben. Dann weißt du aber auch, dass ich keine Kontrolle darüber habe. In den Jahren, in denen ich nicht einmal wusste, dass es dich gibt, habe ich sehr viel Schlechtes in mein Unterbewusstsein hineingelassen. Daran kann ich jetzt nichts mehr ändern. Aber ich weiß, du kannst auch die verborgensten Tiefen meines Unterbewusstseins erreichen und dort Ordnung schaffen. Und deshalb will ich von heute an dir jeden Abend vor dem Einschlafen ganz bewusst mein Unterbewusstsein übergeben. Bitte bring du es zurecht. David betet einmal, Herr, vergib mir auch meine verborgenen Fehler, die ich gar nicht mitkriege. Wir tun ja oft, ohne dass wir das wissen und wollen, auch anderen wehe. Also das, was wir gar nicht im Blick haben, auch das, was im Verborgenen geschieht, wird nicht auch etwas deutlich von der mahnenden Bitte des Apostel Paulus im Epheser 4. Ihr lieben Geschwister, lasst bitte die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Du sagst ja, die Menschen in Christus haben keinen Zorn. Also solche frommen Worte, die können wir mal stecken lassen. Weil die Menschen in Christus auch zu jeder Sünde und Schandtat fähig sind, solange wir das Fleisch tragen. Ja, und deshalb gibt es Dinge, die müssen vor dem Sonnenuntergang geklärt werden. Lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Nehmt doch nicht die Belastungen, den Ärger, die Unversöhnlichkeit, den Streit, die Bitterkeit, all die angestauten Sünden und den Dreckschlamm, nehmt doch diese zerstörenden Kräfte nicht mit in die Nacht hinein oder hinüber. Nehmt doch all diese bösen Dinge nicht mit in den Schlaf hinein, sondern sprechen wir sie aus und übergeben sie dem, der dann alles ans Kreuz nagelt. Liebe Geschwister, das wissen wir. In der Tat hat Gott die gesamten Schandtaten des Kosmos vor 2000 Jahren mit seinem Leben ans Kreuz genagelt. Aber in der Tat, das ist alles keine Automation. Wir beginnen ja Dinge, die uns manchmal übereilen, dann auch auszusprechen mit der Bitte, nagle sie ans Kreuz. Ihr kennt ja die Geschichte, ich habe sie euch oft erzählt, dass Kommilitonen ihren Professor in der Uni übelst beleidigt haben. Also so schlimm, ein Student hat seinen Professor dann irgendwo auf dem Weg getroffen und hat gefragt, sagen Sie, Herr Professor, was haben Sie eigentlich gedacht, als Sie so runtergemacht worden sind? Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich habe gebetet, Herr, halte die Nägel fest. Ja, also unser Ich am Kreuz. Aber wir müssen auch lernen, Dinge abzugeben und dass er sie ans Kreuz nimmt. Er hat ja das getan, unseren Schuldbrief. Insgesamt, das, was er getan hat, heute tun und übermorgen auch noch. Der ist zerrissen. Er tut es immer wieder. Und wir dürfen darin eine wunderbare Entlastung, eine Erlösung und Befreiung erfahren. Noch einmal, liebe Geschwister, lasst die Sonne nicht über euren Zorn, über all das untergehen, was wir nicht selber uns wegnehmen können. Nehmen wir das alte Leben nicht mit in den neuen kommenden Tag hinein. Ja, heutzutage wird ja vieles gemacht durch Automaten und durch Roboter. Aber wir sind als Glaubende keine Automaten, dass Gott etwa die Verwandlung in das Bild Christi hinein automatisch, das heißt ohne unser Ja, vollzogen werde. Ohne dass Gott nach unserer Bereitschaft gefragt hätte. Was nämlich im Negativen hier zur Verwandlung kommt, das gleiche Prinzip gilt ja auch für das geistlich-göttliche. Deshalb habe ich den Text eingangs lesen lassen. Alles, was wir anblicken, ja, das ist ja sichtbar. Sichtbar, greifbar, berechenbar, messbar. Ja. Und da sagt Paulus, was ist das? Das ist alles vergänglich. Das hat keinen Bestand. Irgendwann zerfällt es. Schauen wir deshalb in eine andere Dimension der Unvergänglichkeit, der Unzerstörbarkeit hinein. Zerstörbarkeit hinein. Das ist ewig. Also der gleiche Werdegang. Erstens anschauen. Zweitens das Hinabsinken ins Unterbewusstsein. Und drittens von dort die Verwandlung wiederum ins Bewusstsein. Wie ging denn die Sache im Garten Eden los? Ich sind ja junge Leute unter uns. Könnte ich euch mal fragen, wie das Drama im Garten Eden losging? Ging mit der Eva los. Das wisst ihr ja. Und was hat die Eva gemacht? Die hat geschaut. Und wie lange hat sie geguckt? Ja. Es war eine Lust für die Augen. Es war begehrenswert, traumhaft schön. Und sie nahm. Paulus beschreibt das, diesen Vorgang, in 2. Korinther 3,18. Auf der geistlichen Ebene. Da schreibt er, wir alle aber. Kann das sein? Wir sind so verschieden in unserer Natürlichkeit, aber kann das sein, dass wir hier alle gleich sind? Wir alle aber. Heute hier und ihr Lieben, die ihr über Telefon zuhört. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht. Was heißt das? Mit Bewusstsein. Mit unserem ganzen Willen und der ganzen Konzentration, mit Herz und Verstand, was machen wir? Die Herrlichkeit des Christus stetig für uns anschauend, im Spiegel, werden wir dadurch stufenmäßig umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit aus Herrlichkeit hinein, vom Herrn, dem Geist. Also hier merken wir den gleichen Prozess. Was das Anschauen, das Betrachten, womit wir auch unsere Seele gern zwingen, und es ist zwingend mitnehmen, ihn anzuschauen, nicht zu lange stehen zu bleiben an den Schaubuden dieser Welt, sondern es ist manches nötig, was getan werden muss. Ja, und ich hatte immer den Eindruck, je älter man wird, je gelöster wird man, je freier wird man. Weil ja der ganze Plunder, dem, was man alles sehen möchte, erleben möchte, ja weit dahinter liegt. Mit 80 Jahren braucht man nicht mehr zu sehen und zu erleben. Das ist alles abgelaufen. Aber ich mache die Erfahrung, bei Geschwistern, und ich komme zum Schluss noch einmal darauf hin, das ist eine Tragik, dass dann ja im Alter die Konzentration nachlässt, auch die Kraft, sich in Fassung zu halten. Da kommt dann das durch, was nicht geklärt und nicht abgegeben worden ist. Es ist also wichtig, was wir anschauen, Gott oder die Welt, was wir in uns aufnehmen, die Kräfte der Vergänglichkeit oder das unerschöpfliche Gottesleben. Das Übrige tut dann das Unterbewusstsein mit uns. Hier kann man nicht mogeln. Unsere Entscheidungen und Reaktionen werden meistens aus dem Quellgebiet unseres Unterbewusstseins gesteuert. Das wollen wir nicht wahrhaben. Wir denken, wir sind die Herren, die da im Alltag entscheiden, wohin wir gehen, was wir denn veranstalten. Nehmt das bitte mit und überprüfen wir unsere Entscheidungen. In unserem Denken und Handeln werden wir sehr stark von dort beeinflusst, Dinge zu tun, die wir eigentlich vom Verstand und von der Vernunft her gar nicht wollen und missbilligen. Also ich hoffe, dass dieser Gedanke ein klein wenig verständig rübergekommen ist. Wenn ein junger Mann häufig Sexfilme und Pornos anschaut, dann braucht er sich nicht zu wundern, wenn er mit seinem Körper nicht zurechtkommt. Oder meinen wir, die wir älter geworden sind, wir haben die Dinge in der Hand? Was wir mit Augen schauen, mit Ohren hören oder mit Händen betasten, vor jedem steht ein Bild dessen, was er werden soll. Und solange er dieses Bild nicht trägt, ist nicht sein Friede voll. Und seine Seele saugt unablässig alles auf und zieht uns mit ihr nach unten. Durch Anschauen gibt es Verwandlung im Negativen und im Positiven. Durch fortwährendes, konzentriertes Beschäftigen mit dem göttlichen Lebensbereich werden auch die Bildschichten unserer Seele und damit auch das Unterbewusstsein geordnet. Die Frage ist nur, ob wir das wollen und ob wir dazu auch bereit sind. Es kann sein, dass wir beten, Herr, präge du mich doch durch dein Wort in dein Bild, und dann machen wir ständig nur, was wir wollen. Ich möchte das schon klar betonen, dass keiner von sich selber aus sich verwandeln kann. Keiner kann sich aus dem fleischlich-seelischen Zustand in das geistliche, göttliche hinein verwandeln. Aber den Weg, den er uns dazu gezeigt hat, den sollten wir mit Aufrichtigkeit, mit wahrhaftigem Herzen betreten. Und dieser Weg besteht im Anschauen, was und wie er ist. Werde, was du bist, in Gottes Augen. Ja, was sind wir? Der Herkunft nach, dem Fleische nach ganz arme Schlucker. Aber durch das Anschauen in die göttliche Dimension, in sein Wort hinein, werden wir in das geprägt und gestaltet, was wir in den Augen Gottes jetzt schon sein dürfen. Heilige, geliebte, berufene, ja, auserwählte, bestimmt zur Sohneswürde, Glieder der Herrlichkeit Christi, damit wir dann über das All, ganze Weltall gesetzt werden können, um es ebenso neu zu machen, wie wir in dem Prozess neu geworden sind. Nichts anderes. Der Herr mache uns Mut, nach einem anderen Tagesrhythmus zu leben, wie die vielen anderen, die es tun. Es steht Höchstes auf dem Spiel. Verstehen wir jetzt, dass es dem Satan meisterhaft gelungen ist, die Abende durch das Fernsehen und Teleübertragungen und mit den Programmen zu füllen, die eben visuell, auch meinetwegen akustisch, vernehmbar sind. Wir sollten uns manchmal, wir tun es nicht jeden Tag, aber manchmal fragen, wie wir denn die letzten Stunden des Tages vor dem Schlafen gehen verbringen. Und wir täuschen uns sehr, wenn wir der Auffassung sind, dass einige Sätze im Gebet genügen würden, um den Tag richtig beenden zu können, und dass damit der angeschwemmte Unrat wieder fortgespült werde. Ich weiß es nicht. Ich mag sowieso keine Krimis. Ob man nach einem solchen aufregenden Film noch zu einer Gebetsgemeinschaft fähig ist. Das, was wir Stunden und Tage lang versäumen zu tun, das soll dann Gott in 5 Minuten schleunigst wieder ins Gleichgewicht bringen. Das soll dann der Geist sofort wieder in Ordnung bringen. Und das tut Gott nicht. Hier muss ich einmal einen Satz von Heinrich Grossmann zitieren, dem Gründer der Hasenheide in Berlin. Tun wir doch erst einmal das, was wir können. Und dann wird Gott mit uns und durch uns das tun, was wir nicht können. Aber wir Heilsgeschichtler sind hier sehr erkrankt. Gott tut doch alles nach seinem Willen, ob ich da will oder nicht. Ja, das ist eine solche, ein solcher Irrtum, der hier in die Herzen gepflanzt wird. Also diesen Satz von Heinrich Grossmann habe ich mit 20 Jahren tief in mein Innerstes hineingenommen. Er hat mich bis heute sehr bewegt. Natürlich ist das Anschauen und Betrachten der Herrlichkeit Christi mit Zeit, mit Hingabe und Opfer verbunden. Ich weiß das. Ich bin glücklich Rentner. Wirklich glücklich. Das war, ich bin ja früher berentet worden wegen meiner Erkrankung meiner Füße. Und das war ein Tag voller Glanz und Herrlichkeit. Manche müssen sich neurologisch behandeln lassen, weil sie auf einmal nicht mehr gebraucht werden. Liebe Geschwister, was soll denn das? Was soll das? Ich staune immer wieder, nein, anders. Ich habe noch einen Gedanken vergessen. Für die Geschwister, die noch auf Arbeit gehen und schaffen müssen. Da wird wirklich alles abverlangt. Und ich habe mich damals für 3 Schichten entschieden, weil das die kürzeste Arbeitszeit war. Da war in der Arbeitszeit sogar die Pause mit drin, verstehen wir? Nur 8 Stunden Arbeitszeit. Ich habe mich dafür entschieden. Weshalb? Weil ich die übrige Zeit brauchte. Und damals gab es kaum jemand in der Verkündigung. Alle 14 Tage Wortverkündigung in Dorf Chemnitz. Ja. Die Zeit, manchmal in der Badewanne vorbereitet, in den Pausen auf Arbeit vorbereitet, mit Zettel. Meine Frau hat dann aus dem Schlosseranzug die Zettel rausgenommen und hat sie mir gegeben. Und ich habe daraus dann Predigten gemacht, bloß dass ihr das wisst. Das ist nicht ganz einfach. Ich weiß, was dazugehört, damit die Materie und das, was geistig von uns verlangt wird, in einer solchen verrückten Zeit und Welt zu leben, das Wort zu bewahren. Das ist ein Ringkampf, ist das. Ja, ich staune immer wieder, wie viel Unkontrollierbares in uns hineingelangt und mit welchen Methoden heutzutage gearbeitet wird. Ich weiß nicht, ob ich das kann, liebe Claudia, das zu erzählen. Ich kann mich nämlich noch gut erinnern, als sie vor dem Examen stand, lernte sie, aber über den Kopf hatte sie Kopfhörer und hörte Musik. Da hatte ich gedacht, wie soll das gehen? Ich könnte nicht einen Gedanken könnte ich fassen. Verstehen wir, was da alles in jungen Jahren möglich ist. Viele Sender, das und das. Ja, also wenn dabei noch etwas Ordentliches herauskommt, dann ist man ja froh und dankbar. Aber ich fürchte, wir sind auch als Menschen in Christo. Wir schrauben diesen Begriff nicht sehr weit hoch. Der ist ganz weit unten angesiedelt. Ganz weit unten. Ich fürchte, wenn das möglich wäre, wir würden alle Programme, die strahlenmäßig, wellenmäßig uns erreichen könnten, wir würden alles auf einmal sehen und hören wollen. So ist die menschliche Seele. Und sie wird nie satt. Ja. Also das kann ich euch verraten. Wir beide sind gesättigt mit 82 Jahren. Vollständig. Wir haben keinen Bedarf, irgendetwas noch, sondern der Rest. Und da geht es bei uns, bei allen, die so alt sind, ja um Tage, Wochen, Monate. Ja, wenn es noch etwas mehr sein kann, dann sind wir dankbar. Aber sonst läuft alles nach dem, wie es uns körperlich zumute ist. Und dann möchte ich doch die restliche Energie und die restlichen Pulsschläge in meinem Inneren, es hat ja bei mir tief gehakt. Ihr wisst es ja. Ja. Und die Zeit umsetzen. Das könnt ihr verstehen. Ihr seid anders gepolt, aber lasst es mich so bezeugen, dass das eben so ist. Nur nichts verpassen. Dass wir alles mitbekommen, was über Facebook, WhatsApp interessiert läuft. Ich sag's euch, ich habe kein Facebook, ich habe auch kein, was ist noch? Ne, das habe ich. Ich meinte, was der Trump macht, twittern. Ja, ja. Aber wie das kommt, das muss ich mir erklären lassen. Bei E-Mail, fast jeden Tag, melden sich Leute an, Johannes, ich möchte gern mit dir twittern. Oder? Wie? Ich möchte gern mit dir... Wie? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ne? Und da muss ich die ganze Bagage eben auslöschen. Und da habe ich Ruhe. Ja. Die Sonntagsschulleiter heute, hier unten, ich bestaune sie, die wissen ein Lied davon zu singen. Wenn Kinder noch so sehr angefüllt sind von den Geschehnissen und Bildern des Vortages, wie schwer das ihnen wird, das Wort Jesu ihnen zu bringen. Welche, ich weiß ja von dir, Markus, und auch von Johannes, Kinder aus dem frommsten Hause, die kann man nicht für eine Stunde mal zum Zuhören bringen. Die flattern in ihren Gedanken irgendwo, aber nicht zur Sache. Das ist schon sehr aufregend. Bei den Erwachsenen, da wird es im Gegenteil nicht lauter, sondern immer ruhiger. Da wird das immer ruhiger. Wenn da einer nach dem anderen abkippt und ein Teil vor Langeweile von der Bank rutschen will, dann kann das sehr viele Gründe haben. Einer davon ist die ungeheure Reizüberflutung in Bild und Ton. Aus diesem Grunde sind auch die wenigsten Versammlungsbesucher fähig, noch eine Dreiviertelstunde konzentriert zu hören zu können. Ja, liebe Geschwister, der PC ist ja ein gutes Bild. Wenn man zu viel auf eine solche Speicherplatte installiert hat, da kommt ein halbes Signal, Stopp, Ruhe. So, wir können dann große Teile und Programme löschen oder wir wechseln das aus und machen eine neue Festplatte rein. Ja, wenn das doch auch im Inneren unseres Herzens ginge, würden vielleicht in der Klinik jedes Jahr wir einen neuen Chip einsetzen lassen. Ja, das wäre doch was. Hm? Oder eine ganze Festplatte auswechseln. Ja, und da gibt es tatsächlich am PC eine Taste, löschen. Eine Löschtaste, wo alles verschwindet. Ja, wenn so ein Ding bei uns hier hinterm Ohr installiert wäre, das wäre doch super. Hm? All die Gedanken, die wir sonst aufnehmen, ist es weg. Nein, ist nicht weg. Diesen Schnapper gibt es nicht. Nein. Neulich wird ja ein Satz geprägt, ein Prediger, das ist jetzt Anweisung in der EMK, also Evangelisch-Methodistische Kirche. Ein Prediger darf nicht länger als 20 Minuten predigen. Und dann muss die Predigt auch sehr leicht sein. Sie muss verständlich sein. Viele Geschichten und viele Erlebnisse. Ja. Das hängt damit zusammen. Ein Pfarrer, der oft vor einer schlafenden Gemeinde zu predigen hat. Und das ist für manche Brüder schon eine Anfechtung. Bonhoeffer hat gesagt, das waren die größten Anfechtungen in meiner Kirche vor schlafenden Besuchern, Mitgliedern zu predigen. Jedenfalls dem Pfarrer, dem ging es auch so. Und diesmal sagt er, mache ich das anders. Da packt er unten einen großen Ziegelstein unter seinen Talar. Und dann ging es Treppe für Treppe hoch zur Kanzel. Und dann legte er diesen Ziegelstein gleich neben der Bibel ab. Und die Leute, die waren gespannt. Wann wird er denn diesen Ziegelstein in das Kirchenschiff hineinschleudern? Die haben gespannt. Nach seinem Amen packt er den Ziegelstein wieder an. Und trug ihn hinunter. Jedenfalls, für diese Stunde waren alle Leute wach. Ich fasse zusammen. All die Bilder, die wir tagsüber angeschaut, die Ereignisse und Erlebnisse, die uns beschäftigt haben, all das erfährt im Schlaf eine Verwandlung und kommt dann ausgeprägt zurück und wird Persönlichkeit. Wird Persönlichkeit. Es sei göttlich oder weltlich, es sei geistlich oder fleischlich, es sei gut oder für ihn unpassend. Das ist auch die Antwort auf die Frage, warum wir so sind, wie wir sind. So wie wir vor 10 und 20 Jahren gelebt haben, so leben wir heute. Und jetzt kommt dieser Satz. Und wie wir im Alter zu leben wünschen, das entscheidet sich jetzt in der Gegenwart. Denn im Alter lebt man nicht. Da wird man gelebt, und zwar von dem, was wir in jungen Jahren angeschaut, womit wir jahrzehntelang beschäftigt waren und worin wir vorgängig und vorrangig gelebt haben. Verstehen wir? Jetzt die Wichtigkeit unseres alltäglichen Lebens, wie wir es zu bewältigen und welch einer Spannung, aber auch in einer Gesinnung wir die Zeit durchleben, wenn Menschen, die Verbindlichkeit zu einer Gemeinde in jungen Jahren nicht lernen, werden sie es später nicht tun können. Wer in jungen Jahren sich für Christus, der Gemeinde und dem Evangelium Gottes keine Zeit nimmt und nicht dafür lebt und sich davon erfüllen und ausfüllen lässt, wird es als Rentner erst recht nicht mehr tun können, weil die Macht der Gewohnheit und die Routine ihn daran hindern werden. Das Ergebnis eines 82-Jährigen, der 67 Jahre im Glauben steht. Eine wahre Begebenheit. Eine Raumpflegerin muss operiert werden. Sie wird narkotisiert und dann erfahren die Ärzte und die Schwestern etwas sehr Fremdartiges. Die Frau redet, sehr viel redet sie. Und einer sagt, das klingt fast wie eine Sprache. Da erinnern Sie sich, wir haben ja in der Klinik einen, der hat viele Sprachen in sich, den holen wir. Und er kommt an den Operationstisch und hört zu. Da sagt er, wisst ihr was? Das ist ein fehlerfreies Hebräisch. Das sind ganz Reimen. Ja, die Frau weckt aus dem Schlaf auf und dann fragt man sie. Sagen Sie mal, Sie haben hier Hebräisch gesprochen, auch ganze Verse. Und sie sagt, Hebräisch, was ist denn das? Keine Ahnung. Und dann fragt man sie, sie war Raumpflegerin bei einem Rabbiner. Und während sie den Raum sauber gemacht hat, hat sie den Rabbiner in hebräischer Sprache Psalmen beten gehört. 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 Ohne dass sie es gelernt hat. Unheimlich. Sackt ins Unterbewusstsein und während der Narkose kommt alles ans Licht. David hat das verstanden. Wenn er im Psalm 17 betet, Herr, ich will und werde dein Angesicht schauen. Herr, ich will anschauen deine Gerechtigkeit und werde davon gesättigt werden. Wenn ich erwache, bin ich bei dir. Wenn ich vom Schlaf erwache, hast du mich in dein Bild hinein verwandelt. Kann das sein? Denn der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Oder seinen Freunden gibt es der Herr schlafend. Wir haben einen Männerchor so gerne und so oft gesungen. Ich weiß nicht, ob das der Männerchor in Deizes auch kennt. Es schaut bei Nacht und Tage. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesungen? Daniel, ich werde euch die Noten zukommen lassen. Ja, also das heißt, es schaut bei Nacht und Tage dein klares Bild mich an und stellt mir vor die Frage, ob ich dich lassen kann. Und der Refrain dann, mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und ohne dich nicht sein. Dann wird man erinnert, wenn man so einen Text hat, dass es auch Lieder gibt, die darauf Acht geben. Es schaut bei Nacht und Tage. Ja, bringen wir doch unser Leben vor dem Schlafengehen in Ordnung. Die Eltern mit ihren Kindern und die Kinder mit ihren Eltern. nehmen wir die Belastung nicht mit in die Nacht hinein. Vor allem den angeschauten Ärger, die Aufregung, das Misstrauen, den Verdruss, die Widerwärtigkeiten und die vielen Enttäuschungen dürfen wir uns im Gebet, wir dürfen sie aussprechen. Wir dürfen uns entlasten, sonst vergiften wir uns und werden seelisch, körperlich und auch geistlich krank. Dieses Gebet sollte möglichst laut gesprochen werden. Wenn Paulus uns erinnert, saget Dank, dann hat er nicht gemeint, denket Dank. Saget Dank. Fasst die Gedanken in Schallwellen zusammen, sprecht sie aus. Es ist sehr wichtig. Und das ist nicht nur eine Angelegenheit der Männer, sondern auch der Frauen. Es mag ja viele Frauen geben, die zu Hause nicht laut beten. Machen wir doch einen Anfang. Und Frauen haben in der Regel viel mehr zu ertragen als wir Männer. Gerade für die Frauen ist die Entlastung und der Freispruch im Gebet ein Kanal des Segens. Und dann, liebe Geschwister, und dann holen wir das Ausgesprochene nicht wieder zurück, sondern lassen es fest am Kreuz genagelt hängen. Ich könnte euch Lieder singen von Geschwistern, die anrufen. Ja, und dann betet man, ja. Und in nächster Zeit wird wieder angerufen. Es geht wieder um die gleiche Sache. Dann nimmt man das, was man ausgesprochen hat, wieder ins Bewusstsein hinein und bringt es wieder vor. Ich habe keine Lust, mit dir noch einmal die Dinge zu wiederholen. Wenn du nicht ernst machst und die Dinge nicht dort lässt, mit mir nicht mehr, dann such dir irgendeinen Seelsorger, aber mich nicht. Dort lassen. Liebe Geschwister, dort lassen. Ausgesprochen, das ist für immer erledigt. In der Sonntagsschule sangen wir oft das Lied, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ich wäre so gerne wie Jesus. So lieb, so rein, so gütig, so fröhlich. Ja, und da fragt man, ist das wirklich unser Wunsch und Flehen, wenn wir gläubig geworden sind, so zu sein oder zu werden wie er? Das hineinverwandelt werden in sein Bild geht nicht ohne unser Ja und unsere Hingabe zu ihm vor sich. Daran tun sich, ich sag's noch einmal, die Heißgeschichtler sehr, sehr schwer. Weil sie meinen, das wird alles über Automation vollzogen. Von wegen. Die Heilsgeschichte Gottes, die bringt er nicht im Widerspruch, sondern im Einverständnis der Geschöpfe zur Vollendung. Wie heißt es? Sie beugen sich alle. Hingebend geben sie ihm Herrlichkeit. Das ist das Einverständnis. Und Gott prügelt das Bildnis Christi nicht in seine Heiligen hinein. Wenn man Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte lang sich nur um unsere Pflichterfüllung kümmert und den Freiraum und die Wochenenden für den Geist dieser Welt freigibt, wird mit Sicherheit der neue Mensch in uns verhungern und verkrüppeln. Ihr kennt doch das Bild. Das Christushaupt und unten dran hängt ein Embryo. Das passt doch gar nicht zusammen, verstehen wir. Und daran ist nicht er schuld. Diese Missgeburt, auf Deutsch gesagt, ja, dass er das alles ins Gleichgewicht bringt, drüben, da wird noch viel Beschämung geben. Aber, und das habe ich euch so oft gesagt, in diesem Stück hoffe ich, dass der Ströder nicht recht hat, dass die meisten Kinder Gottes in den Windeln sterben. Das wäre das Bild. Wir können hier nicht mogeln. Das, was wir tagsüber mit Bewusstsein anschauen und betrachten, das werden wir. Und bei der Vorbereitung, ja, da wurden mir auch Verse aus Philipper 4 sehr deutlich und lebendig. Philipper 4, da heißt es, sorget euch um nichts. Und was da alles auf uns zukommt und bewältigt werden muss. Und wenn es um einen Schlüsselbund geht, wissen wir ja, wenn der verloren geht, was da alles dranhängt an den Schlüsselbund, wenn nicht, und dann auch an unsere Seele. Ja, all eure Sorgen, nein, sorget euch um nichts, sondern lasst in allem eure Bitten und Anliegen im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott bekannt gemacht werden. Also sprecht das aus. So, und dann ist das nicht ganz einfach, für etwas zu danken, was existenziell nicht vorhanden ist. Meinetwegen ein Schlüsselbund oder hier Autoschlüssel wie jetzt hier. Ich kann doch nicht dafür danken, wenn, ja, wenn er irgendwo im Gelände liegt oder was. Ist sehr schwierig. Aber wir müssen lernen abzugehen, dass der Herr auch die Kleinigkeiten in unserem Leben genau kennt und weiß darum. So, und dann steht das andere Wort, und dann wird der Friede Gottes. Also erst einmal den ganzen Blunder, manchmal berechtigt, unberechtigt, loslassen, freigeben, abgeben. Und dann wird der Friede Gottes, der allem Denksinn überlegen ist, der das Übergewicht hat über allen reflektierenden Verstand. Er wird eure Herzen und Gedanken wie in einer Festung in Christus bewahren. Ein wunderbares Wort. Er wird vorausschauend bewachen eure Herzen, kann man auch übersetzen, und eure Urteilsbildungen und Willensvorhaben in Christus Jesus sehen. Ich habe, und damit schließe ich, noch eine Erinnerung vor mir. Sie steht noch ganz lebendig in meinem Herzen. Als ich vor vielen Jahren zur Beerdigung zu Ernst Beutling nach Berlin fuhr, mich vor der Abfahrt die schreckliche Nachricht von dem tödlichen Moped-Unfall eines 18-jährigen Jungen aus unserem Jugendkreis erreichte. Und ich weiß noch, was ich für eine Mühe hatte, das Auto zu steuern, weil die Tränen mir immer die Sicht verwischten. Ich habe 10, 20 Mal gebetet, ich habe auch gesungen. 100 Kilometer vor Berlin war ich durch diese Wolkennacht hindurch. Der Friede Gottes ist wie eine feste Burg, erhüllt uns ein, dass wir bei Nacht und bei Tag vor ihm umgeben sind. Umgeben mit Bewahrung, mit Geborgenheit. Und dafür wollen wir dem Herrn immer da danken und ihn in uns sein Werk tun lassen. Wir beten noch miteinander. Lieber Vater im Himmel, du bist der Einzige, der in die Dunkelheit und Nacht unseres Lebens hineinleuchtet mit deinem Licht. Du sprichst, es werde Licht. Und dann merken wir, du bist auch der Einzige, der durch den Lichtglanz deines Wortes unser Herz hell macht. Und wir nun in diesem Lichte auch diesem neuen Leben dir zur Verfügung stehen können. Das willst du aus uns machen und das machst du auch. Das wissen wir. Du nimmst uns auf der Scheibe und formst uns als der weiseste Töpfer aller Zeiten zu dem schönsten und köstlichsten und wunderbarsten Kunstwerk, was es neben deinem Christus gibt. Und bei dieser Tätigkeit und Arbeit lassen wir dich tun in uns dein Werk. Wir geben auch in dieser Stunde uns ganz dir hin, weil wir oft in Gefahr stehen, auch in einem ganz frommen Kleid uns selber zu leben und vergessen, dass du ja in uns Wohnung genommen, Wohnung gemacht hast. Und das in der Ganzheit unseres Seins. Hab Dank, dass deine Liebeshand uns umgibt, uns festhält, nicht wieder loslässt, bis wir vollendet im Glanz deiner Herrlichkeit stehen dürfen. Dafür bist du die einzige Garantie. Wir danken dir von Herzen. Amen. Amen.